Unser heutiger Gast ist 26 Jahre jung, Profi-MMA-Kämpfer, hatte bereits 4 Kämpfe in der UFC. Sein aktueller Rekord ist 22 Siege und 6 Niederlagen. Am 17. Dezember ist sein nächster Kampf. Geboren ist er in Groschny, Tschetschenien, aufgewachsen in Salzburg, Österreich. Sein Kampfname, der Austrian Wonderboy. Herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich Podcast, Folge 88 mit Ismail Narudiev.
Dankeschön. Ja, freut mich auch hier zu sein. Danke für den Podcast.
Wir sitzen in der Damengarderobe im Hero Gym.
Was ich schon immer wollte. Ja.
Ich sag, du wirst mir schauen, wie die Damengarderoben ausschauen.
Genau.
Und wir wollten eigentlich zuerst im Octagon unten sitzen, da war die Lüftung ein bisschen zu laut. Es ist noch ein bisschen eine Baustelle, aber was ich extrem cool gefunden habe, der Schober hat erzählt, du hast mit ihm telefoniert, du hast ihn angerufen, hey, wie schaut's aus, ist das Gym schon offen? Er hat gesagt, ja, komm ins Training am Abend, du hast einfach zusammengepackt mit deiner Familie, Sport gewandt, rein ins Auto und seid von Salzburg nach Wien gefahren.
Genau, ich bin halt so ein spontaner Mensch, auch damals, wo ich nach Amerika geflogen bin, war das auch immer so, ich sitze da und denke mir, ich fliege einfach morgen nach Amerika.
Das ist so cool.
Und dann direkt Sachen gepackt, einfach schnell einen Flug gesucht, gebucht und geflogen. Weil ich merke immer, wenn ich so spontan was mache, es ist oft zwar stressig oder man vergisst was oder es kommt irgendwas dazwischen, aber dann am Ende funktioniert es dann auch gut. Wenn man irgendwie lange was vorausplant, dann kommt vielleicht was dazwischen oder...
Und es kommen Erwartungen, oder?
Genau. Ja. Eben. Und dann suchst du so lang und dann wartest du so lang, überlegst so lang, dann kalkulierst du das hin und her. Aber wenn du es einfach so spontan zack machst, dann weißt du, okay, jetzt habe ich es gemacht, habe keine andere Wahl, jetzt muss ich es einfach durchziehen und fertig.
Ja. Was war das Spontanste und das Weiteste, wo du je hingeflogen bist oder wo du gedacht hast, das war wirklich crazy?
Also eigentlich Amerika. Ja. Das, wo ich gesagt habe, okay, ich habe einfach Bock, morgen zu fliegen.
Wie ist das gegangen mit dem Visum?
Super, weil also ich habe ja Österreich Staatsbürgerschaft, deswegen, ich habe ja Esther gehabt.
Ja.
Also zum ersten Mal bin ich halt mit Esther geflogen und genau, also zum ersten Mal war ich 2018, da habe ich schon so einen Monat davor vorausgeplant.
Ja.
Und dann nach meinem UFC-Kampf in Prag, also erster UFC-Kampf, da war das halt dann spontan, weil ich ja immer noch diesen Esther noch hatte. Bin ich einfach spontan rübergeflogen.
So cool.
Ja.
Du bist ja überhaupt schon sehr viel unterwegs gewesen.
Ja, schon.
Wenn du jetzt an.
Dauernd.
Ja, voll. Ich habe heute gerade mit Leo gesprochen und der Leo sagt so, ja, er will weg, er möchte irgendwo nach Amerika trainieren gehen. Was sind denn so deine Top 3 Destinationen, wo du sagst, hey, wenn du MMA-Kämpfer bist, flieg am besten dorthin trainieren?
Definitiv Amerika.
Immer Amerika, ja.
Schon. Also du kannst auch nach Thailand fliegen. Mhm. Da ist halt das Gute auch, dass so viele Leute kommen von Amerika, von Russland, also meistens sogar Russland. Und da hast du schon sehr, sehr starke, gute Kämpfer drüben. Nur ist es halt dort nicht so, dass du ein Team hast, wo die gleichen Leute sind, sondern da kommt halt jeder. Und manchmal weißt du halt nicht, wie ist der jetzt drauf? Ist es jetzt irgend so ein, der dich jetzt versucht zu verletzen oder so ein unkontrollierter Typ? Und das ist halt oft so das Problem. Manchmal dann kriegst du halt so unnötige Verletzungen. Deswegen würde ich, wenn ich nach Thailand fliege zum Beispiel, immer schauen, dass ich so eine Gruppe bilde. Ich suche mir einfach zum Beispiel ein paar Kämpfer heraus, wo ich sage, okay, die arbeiten normal, da versucht dich keiner zu verletzen oder hat kein Ego. Suchst du dir einfach 3-4 Kämpfer heraus zum Beispiel und dann macht ihr halt euer eigenes Ding sozusagen. Also zumindest Sparring. Also Sparring ist halt das Wichtigste. Ja. Alles andere kann man zusammen trainieren, ist ja kein Problem. Aber wenn es dann so um Sparring geht, suche ich mir zum Beispiel 3-4 Leute heraus und dann sage ich, hey, normal ist zum Beispiel um 5 Sparring, dann sagen wir halt, okay, machen wir zum Beispiel 4:30. Mhm. Kommen wir, machen wir unseren Sparring und dann fertig. Dann kommen halt die anderen Leute und das ist dann deren Sache.
Ja.
Aber wenn du nach Amerika fliegst, da hast du also dein Team, was die ganze Zeit da ist, du kennst jeden und alle passen auf sich auf und die helfen sich gegenseitig, du weißt, keiner verletzt dich, die Trainer sind da. Da sagt der Trainer auch zum Beispiel, hey, also keine dummen Sachen machen, passt auf euch auf, ihr seid Trainingspartner, ihr braucht euch. Und Das ist halt das Gute dort.
Das ist sehr professionell.
Genau, sehr professionell und auch vom Skills her, vom Technik her, die sind weit voraus, sind 10 Jahre mindestens voraus. Das ist Wahnsinn. Also wenn ich dort trainiere und zurückkomme und dann hier mit den Leuten trainiere, das ist Weltunterschied.
Okay. Hast du nie gedacht, jetzt ziehe ich einfach dorthin?
Eigentlich eh, habe ich eh geplant, dahin zu ziehen. Aber ich habe gemerkt, ich bin so ein Mensch, ich mag es nicht, durchgehend an einem Ort zu sein. Mhm. Also ich brauche dann schon so immer Abwechslung.
Ja.
Vielleicht, weil ich es gewohnt bin, seit klein auf immer hin und her zu ziehen. Ich bin schon damals seit Tschetschenien schon gewohnt, dass ich immer umgezogen bin. Damals war es halt wegen Krieg, sind wir mal in einer Stadt gewesen, einen Monat dort verbracht, dann wurden wir wieder irgendwo anders deportiert und dann wieder anders und dann nach Österreich gekommen, dann waren wir Deutschland, dann dort, dann hier. Vielleicht ist es so Angewohnheit, aber...
Ja, so wie man aufwächst.
Ja, aber ich wollte schon mal jetzt eigentlich schon geplant, nach Florida zu ziehen und sagen wir mal so, die meiste Zeit dort zu verbringen.
Ja.
Dass ich so 2-3 Monate drüben bin, ich trainiere die ganze Zeit,
mache
meinen Kampf und dann komme ich zum Beispiel nach Hause oder mache Urlaub oder was auch immer.
Und du hast, glaube ich, in einem Interview mal gesagt, Pandemie war für dich ja extrem schlimm, weil du so viel daheim warst und so viel Zeit zum Nachdenken gehabt hast.
Genau. Also ich merke schon, diese Pandemie, ich glaube, ich bin mir sicher, das hat die meisten Menschen voll depressiv gemacht, weil... Ja. Du hast einfach nichts zu tun, du kannst nichts machen und dann fängst du einfach an nachzudenken. Und das bringt dich dann so um, weil dann kommen auch auf einmal so negative Gedanken oder du hast dann so einen Zeitdruck, so scheiße, mir läuft irgendwas davon und die Zeit läuft.
Ja,
vor allem denkst du, dann kommen halt so negative Sachen. Also das hat mich schon auch eine Zeit lang ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen direkt depressiv, aber schon so runtergezogen. Ja, immer so ein bisschen schlechte Energie gehabt halt, weißt du, so. Schlecht gelaunt. Ja, es war echt komisch. Also ich bin echt froh, dass es vorbei ist.
Ja.
Und vor allem, wenn du gewohnt bist, immer unterwegs zu sein, dann ist das Schlimmste.
Hast du schon überlegt, ob du nach Wien jetzt ziehst, wenn das Hero da offen hat?
Ich glaube eher nicht.
Ja. Doch nicht?
So, zum Wohnen mag ich Wien nicht, weil es zu groß und zu stressig.
Wirklich?
Schon, weil, also es ist eine sehr, sehr schöne Stadt. So mag ich schon an sich. Aber ich glaube, zum Wohnen wäre das voll stressig, weil du bist die ganze Zeit im Stau. Und wenn du mal von A nach O musst, dann dauert das eine Stunde.
Ja.
Das ist halt so das, was voll nervig ist. Deswegen mag ich Salzburg, weil bin ich halt sofort überall da. 10 Minuten, 15 Minuten.
Und du hast da alles dort.
Ja, und ich bin halt aufgewachsen. Ich liebe einfach Salzburg. Ich weiß nicht, es ist, für mich ist es halt so eine besondere Stadt. Und ja, ich bin so ein richtiger Salzburger halt.
Ja.
Aber ich habe mir überlegt, vielleicht jetzt, weil die Leute sind hier wirklich also sehr lustig, gut drauf, weißt du, und ich verstehe mich auch gut mit denen hier. Und ich habe mir überlegt, vielleicht, wenn ich, also die Zeit, wo ich dann in Österreich bin, schon mal öfters hierher zu kommen. So vielleicht von Montag bis Freitag einfach hierher kommen, trainieren, dann am Wochenende nach Hause. Ja, so hin und her spielen halt.
Ja, verschiedene Sparringpartner braucht man.
Ja.
Ja. Ich habe gesehen gestern...
Auf jeden Fall besser als Salzburg, weil da gibt es nur mich und Ayub.
Genau, ja. Das bringt dann halt auch nicht weiter.
Ja.
Aber wie wir später noch drüber reden werden, du hast da sehr viel erreicht, ohne dass du über drüber Trainer und alles mögliche gehabt hast.
Ja.
Aber da war noch, ich habe gestern gesehen beim Training, ich habe sehr unlustige Übungen gemacht zum Schluss mit dem Philipp Schranz.
Was haben wir gemacht?
MME-Training, solche Bauchmuskelübungen, das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen.
Ach so, ja.
Das war echt irre. Kriegst du da noch Bauchmuskelspatzen, irgend sowas? Kriegst du Muskelkater?
Also wenn ich es zum Beispiel länger nicht mache, dann schon.
Ja.
Auch beim Krafttraining, wenn ich, sagen wir mal, 1-2 Wochen kein Krafttraining mache und dann mache ich wieder Krafttraining, dann spüre ich das schon.
No work.
Ja, das spürt man dann schon. Also kommt darauf an, wie schwer man dann halt hebt und so.
Ja.
Aber das spürt man schon. Deswegen musst du halt schauen, dass du immer durchgehend Krafttraining auch machst, nebenbei.
Am besten immer fit bleiben, dann
kommt
der Schmerz nicht nach einer Pause.
Weil es ist immer viel schwieriger, in Form zu kommen, aber
umso
leichter aus dem Form zu kommen.
Ja.
Das dauert ewig, bis du wieder in Form kommst. Ja.
Ich habe es gemerkt, für alle, die jetzt glauben, Weihnachten machen wir halt einmal eine kurze Pause, macht es nicht.
ganz genau.
Da haben wir uns da die Damengarderobe ein bisschen angeschaut und über die Preise von der Spinde geredet. Und dann hast du ein bisschen erzählt, dass ihr in Salzburg überlegt, euch auch ein cooles Gym aufzumachen.
Ja. Weil ich und Ayub haben schon mal ein Gym gehabt.
Ja, ist das das Top-Team Salzburg?
Genau. Ja. Und dann halt durch diese Corona mussten wir es leider schließen.
Okay.
Und dann ging da halt ein, zwei Jahre gar nichts. Und dann haben wir das halt zugemacht und uns überlegt, einfach dann in Zukunft wieder aufmachen.
Mhm.
Und dabei halt noch abwarten, bis diese ganze Corona-Geschichte vorbei war. Ich glaube, mittlerweile geht es eigentlich eh schon wieder.
Kriegst du die gleiche Location oder ist das weg?
Na, wir haben schon andere Location gefunden. Also, wir haben auch schon gefunden, jetzt ist nur Frage der Zeit und was der, wollen wir es wirklich machen oder nicht. Aber ja.
Ja, Geld wahrscheinlich. Ah, schwierig.
Ja. Ja. Ist nicht so einfach.
Wird es größer als das alte Gym?
Das schon. Nicht größer als Hero Gym, aber ja, schon. Größer als alte Gym schon.
Ja. War das immer schon ein bisschen ein Traum von dir, dass du sagst, nebenbei ein bisschen ein Gym aufmachen?
Genau, also eigenes? Ich will ehrlich gesagt kein Trainer werden, weil dafür bin ich noch selbst zu beschäftigt mit meinem eigenen Training, aber so ein Gym zu haben ist schon cool, weil du hast dann immer dein eigenes Gym, wo du immer trainieren kannst. Und ich glaube, das ist eigentlich, dass jeder Kämpfer oder jeder Sportler sowas mag, eigene Sporthalle zu haben.
Ja.
Weißt du, ja.
Auf jeden Fall. Das sagen die meisten immer.
Mhm.
Und die Kampfsportgemeinde, die ist auch so ein bisschen eine große Familie überall auf der Welt.
Stimmt.
Das merkt man auch immer.
Da haben wir eh schon vorher geredet.
Ja.
Dass Sport uns, also die Menschen einfach so verbindet.
Ja.
Und das ist das Coole dran.
Und wenn die Trainings- oder Sparringpartner cool sind und die Gyms cool sind, kannst du wirklich überall hinfliegen und du hast immer überall daheim.
Ja, genau. Und man fühlt sich immer so wohl. Das ist halt das Coole, ja. Sportler sind geil.
Ja, immer, stimmt. Du bereitest dich jetzt gerade auch ein bisschen vor auf den nächsten Kampf, gell?
Ja.
17.
Genau.
Dezember in Düsseldorf.
Ja, genau. Das war kurzfristig, aber ich habe eigentlich 19. Oktober schon gekämpft.
Genau, ja.
Hatte ich mir gedacht, okay, jetzt einfach länger nicht mehr kämpfen. Was heißt länger nicht mehr kämpfen, beziehungsweise so jetzt 2-3 Monate mal so pausieren.
Ja.
Aber die Chance hat sich halt ergeben, es wieder kurzfristig einspringen und ich habe mir gedacht, warum nicht.
Und die ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht, weil du hast davor einen Titelkampf gehabt.
Ja.
Der ist leider für den Gegner besser gelaufen als für die.
Ja.
Und ist wahrscheinlich gut, wenn man dann danach direkt wieder in den Cage steigt, oder?
Vor allem bei mir auch immer so, nach einer Niederlage will ich immer so schnell wie möglich zurückkommen.
Ja.
Aber ja, also der Gegner ist schon stark, er ist aus Weißrussland, 16-1. Also ja, der ist schon im Ringen und im Stand.
Ja.
Beides eigentlich, also schon starker Gegner. Aber ich habe, das war halt so kurzfristig, ich habe keine Zeit gehabt, dass ich irgendwo hinfliege. Normal fliege ich immer weg,
die
Vorbereitungen, weil es schon wichtig. Aber jetzt war es so kurzfristig, ich glaube, nur mehr 3 oder 4 Wochen Zeit gehabt. Und ich habe mir gedacht, wenn ich nach Amerika fliege, weißt du, so Jetlag eine Woche und dann, wenn ich zurückfliege, auch nochmal eine Woche früher und Thailand genau dasselbe. Da habe ich mir gedacht, egal, bleibe ich jetzt da und gebe halt mein Bestes hier, wie am Anfang.
Voll.
Hab's ja auch geschafft.
Eben, ja. Du hast ja eigentlich erst ab so später begonnen, gell? Ich glaube im Teenageralter mit Kampfsport.
In 16 habe ich sogar einen Profikampf gemacht, ersten.
Ja, was eigentlich arg ist, weil ich habe mir immer gedacht, okay, ja, du kommst aus Tschetschenien. Mein erster Gedanke war, der ist sicher mit Wrestling groß geworden, hat auch mit Bären wahrscheinlich da irgendwo gerungen.
Nein, das nicht.
Und dabei bist du echt erst recht spät eingestiegen. Was war der Auslöser, dass du gesagt hast, jetzt möchte ich ringen oder überhaupt, jetzt möchte ich Kampfsport machen?
Ich wollte eigentlich seit Tschetschenien-Zeiten schon immer ringen. Ich glaube, seitdem ich 6 oder 7 war.
War das dort so ein bisschen besser promotet, dass du sagst, ah, jeder meiner Freunde hat dort irgendwie?
Nicht mal das, aber ich habe halt gemerkt, so auf der Straße, wenn man so geschlägert hat, und bei uns gab es halt immer Schlägerei, aber es ist halt nicht so Schlägerei, wie man es halt so kennt, so, ah, hey du Arsch, dies, das, so, wenn man sich so streitet, sondern es war halt wirklich nur, also es klingt zwar ein bisschen verrückt vielleicht, aber man hat einfach aus Spaß geschlägert. Man hat jetzt keine böse Absichten dahinter gehabt, sondern man wollte sich quasi so messen, wer ist jetzt stärker von uns. Das war eigentlich sowas wie Kampfsport, nur kein Kampfsport halt auf der Straße. Und man hat einfach so, du schaust jemanden an und sagst so, was ist? Und dann sagt er so, ja, was ist? Ja, willst du kämpfen? Ja, okay, komm.
Ja.
So weißt. Und das voll Lustige, das war noch lustig, als Kinder haben wir dann auch so oft ausgemacht, ja, okay, mach mal so, ohne Tritte.
Okay.
Oder okay, wir machen nur Tritte ohne Fäuste. Oder, das gab es halt manchmal.
Das macht man ja jetzt im Training.
Ja.
Sehr cool.
Und dann habe ich halt aber immer gemerkt, dass die was gerungen haben, haben halt immer Vorteil gehabt.
Ja.
Egal wie stark der im Stand war, der Ringer hat den halt direkt runtergeholt und auf Boden hat dann der andere gar nichts machen können. Und das ist mir dann halt aufgefallen und ich habe mir dann gedacht, boah, Ringen ist halt stärkster Sport. Und somit habe ich dann die Interesse bekommen fürs Ringen.
Ja.
Und wir haben dann so lange gesucht, ein Ringen-Gym für mich. Da war ich ja noch ziemlich klein, 7 oder so, 8. Und wir haben halt nichts gefunden.
In Groschen, ja.
Genau, in Groschen, ja, weil da...
Was verrückt ist, da kommt ja fast jeder gute Ringer her.
Ja, weißt du, was das Problem ist? Das Problem ist, dass durch den Krieg alles so zerstört war.
Ach Gott, ja.
Und es gab schon bestimmt viele Gyms, nur waren die wahrscheinlich weit entfernt oder... Und damals gab es halt kein Internet, Google Maps oder so, wo man gucken kann, hey, wo ist die nächste Gym? Sondern da musstest du halt wirklich rausgehen und selber hin und her fahren, die Leute fragen, kennt ihr irgendwas, wo, wie, dann irgendwie selber dahin fahren, probieren. Und somit haben wir halt nichts gefunden. Und dann haben wir einen Gym gefunden, ich war dann voll glücklich. Und dann haben sie gesagt, leider nicht für Kinder, sondern hier sind nur Erwachsene.
No.
Und selbst das war eigentlich ein bisschen weiter weg, aber mein Vater hätte mich da trotzdem angemeldet.
Wie cool.
Und sie haben gesagt, tut uns leid, das sind nur Erwachsene. Und dann hat er mich halt Karate angemeldet, weil wir haben dann eins in der Nähe gehabt, so ein Karate. Ja. Weil er hat gemeint, okay, ich kann dich Karate anmelden, es ist halt immerhin besser als nichts, wenn du halt unbedingt Kampfsport trainieren willst.
Ja.
Und dann habe ich mir gedacht, okay, warum nicht? Dann habe ich, glaube ich, so ungefähr ein Jahr Karate trainiert.
Hast du deswegen der Austrian Wonderboy, so wie
vielleicht.
Steve, der Thompson?
Ich habe mich gar nicht selber so genannt eigentlich.
Okay.
Das war bei so einem Interview, hat mich, ich glaube eh ein paar österreichische Fans oder so.
Ja.
Irgendwo bei so einer Reportage habe ich das halt gelesen. Das war noch bei meinem ACB-Kampf in England.
Mhm.
Da habe ich so ein, wie sagt man das, so ein News halt über mich gelesen. Und eben dann ist mir das aufgefallen, ja, der Austin Wonderboy wird kommen und bla bla bla.
Wer ist das?
Und ich so, hey, der Austin Wonderboy, das hört sich gut an. Weil es ging ja um mich.
Ja.
Und da ist mir das halt aufgefallen, aber ich war mir noch nicht sicher. Ich habe es dann so belassen und dann nach meinem Kampf, da hat es so einen Monat gedauert, glaube ich, und dann ist mir dieser Name nicht aus dem Kopf gegangen, der Austin Wonderboy. Ja, und habe ich mir gedacht, okay, vielleicht kann ich ja das als Name nehmen.
Ja.
Da habe ich halt das erste Mal so meinen Instagram-Name geändert, der Austin Wonderboy. Und auf einmal habe ich so ein paar Nachrichten bekommen von Leuten, so, hey, du hast ja einen coolen Namen.
Vor allem ist er positiv.
Genau, so, die sind so positiv drauf, haben halt positiv darauf reagiert und dann habe ich mir gedacht, okay, dann lasse ich den Namen so. Und somit hat sich das ergeben.
Oh, cool.
Ja, und dann, als wir nach Österreich gezogen sind, war ich ja kurz vor 11, bin dann in die Schule gegangen, nachdem wir nach Salzburg gezogen sind. Ja, genau, da war ich 11. Und weißt, bei uns Tschernen ist ja immer so, man erkennt sich einfach.
Ja.
Jeder, auch wenn du nichts sagst, ein Tschetschener erkennt, dass du ein Tschetschener bist. Ist halt so ein anderer, so ein tschetschenischer Junge zu mir gekommen, fragt er mich, bist du Tschetschener? Ich sag so, ja, okay, willkommen, bla bla bla. Also, wir haben hier, ich gehe ringen, also wir haben uns so quasi kennengelernt und hat er erzählt, ja, ich gehe hier ringen, bla bla bla. Und ich so, ey, warte mal, wo gehst du ringen? Ja, hier nicht so weit weg. Der Trainer ist auch Georgier und ich so, boah, krass, ich will da unbedingt mit, glaubst du, kannst du mich heute mitnehmen nach der Schule, kannst du mich vielleicht abholen. Und so bin ich dann halt zum Ringertraining gekommen.
Ist das cool. Und
dann war quasi so mein Traum erfüllt.
Einfach alles da. Kein Wunder, dass du Salzburg so gern hast.
Ja. Dann habe ich halt mit Ringen angefangen. Ja.
Ja. Hey, wie groß ist deine Familie?
Ich habe 2 Brüder und eine Schwester.
Okay. Haben die alle Kampfsport gemacht?
Nein.
Also warst nur du?
Also ich bin der Älteste.
Ja.
Also ein Bruder von mir ist 16, andere 13 und Schwester ist 11. Okay. Also schon ein großer Unterschied.
Ja, stimmt.
Und ja, die sind, also der 16-Jährige macht auch Kampfsport ab und zu, aber jetzt nicht so wie ich. Okay. Er will zwar, aber ist noch ein bisschen faul. Also, da muss man halt immer so pushen und so, weißt du.
Ja. Ich kann mir das nicht vorstellen, wenn man in so einem Land aufwächst, wo gerade Krieg ist. Wir sind jetzt gerade in der Ukraine. Was sind denn so deine schönen Momente oder Erinnerungen an Groschnir?
Ich sag's dir ehrlich, wenn du so damit aufwächst, ist das für dich irgendwie normal.
Du kennst es nicht anders.
Weil du kennst halt das nicht anders. Also ja, genau, diesen Thema habe ich, glaube ich, eh gestern auch gehabt. Wenn du so in ein Kriegsland aufwächst, dann kennst du das gar nicht anders und dann denkst du halt, dass es so normal ist. Und deswegen ist es jetzt für dich nicht so... oh mein Gott, was passiert jetzt oder so, sondern ja, du denkst halt, dass es so sein muss.
Ja.
Und trotzdem habe ich schöne Erinnerungen, obwohl halt sehr viel auch schlechte Dinge gesehen habe. Ich weiß nicht, trotzdem war das schöne Kindheit, weil wir hatten nicht viel und waren aber glücklich.
Das ist aber oft so, ja. Weil du einfach die Kleinigkeiten so schätzt. Mhm.
Wahrscheinlich auch, weil ich noch ein Kind war und eben nicht die Verantwortung jetzt hatte, weißt du, dass ich jetzt meine Familie versorgen muss oder so. Bestimmt hatten meine Eltern schon Sorgen und Probleme, aber ich als Kind, ich habe das Leben genossen.
Mega.
Es waren gute Zeiten.
Also hast du trotzdem Schule, hab's normal gehabt und...
Ja. Also Schule wurden da auch oft gewechselt wegen dem Hin- und Herziehen.
Ja.
Deswegen habe ich auch erst so mit 8 begonnen. Weil ich habe mit 6 eigentlich angefangen, wie es halt sein sollte. Dann sind wir irgendwo umgezogen. Dann bin ich da wieder in die Schule gegangen und dann mussten wir wieder umziehen. Dann haben wir so ein halbes Jahr lang überhaupt komplett gelassen. Dann nächstes Jahr wieder versucht. Dann sind wir aber nach Russland gezogen für ein Jahr, glaube ich, St. Petersburg. Und dann haben die mich dort nicht aufgenommen, weil irgendwas gefehlt hat.
Okay.
Irgend so eine Impfung oder ich weiß nicht.
Wow, sinnlos.
Ja, voll Impfung. Komisch.
Ja.
Ich weiß aber nicht mehr ganz genau, irgendetwas war da. Auf jeden Fall hat irgendwas gefehlt. Dann habe ich halt quasi ein Jahr nur zu Hause verbracht. Meine Eltern waren halt immer arbeiten. Und dann sind wir wieder zurück nach Tschetschenien gezogen. Und dann mit 8 wieder Schule angefangen. Und seitdem ging es dann normal.
Seitdem warst du gefangen in der Schule.
Ja, genau. Zeiten davor waren besser. Obwohl, ich muss sagen, als Kind war ich eh... sehr, sehr brav und fleißig, habe ich gut gelernt, gute Noten gehabt. Dann, es kam erst so später, dann in Pubertätszeiten, dass man so faul wird und dass man das so cool findet, wenn man nicht lernt. Ja, ich glaube, die Zeiten hatte fast jeder gehabt.
Ich habe so eine komische Phase gehabt, ich wollte nichts lernen, weil ich mir gedacht habe, ich brauche meinen ganzen Speicher im Hirn für Fußball-Infos. Weil ich gedacht habe, nicht meinen Speicher aufbrauchen im Hirn.
Ja, ich war auch komisch. Voll faul. Ich habe irgendwie andere Sachen dann im Kopf gehabt.
Ja.
Eher so mit 13 hat es dann angefangen. Wenn ich immer davor haben die Lehrer mich immer bewundert und gelobt bei meinen Eltern und dann immer so mit der Zeit haben sie sich immer beschwert.
Wirklich?
Ah, der ist schlechter geworden, er ist faul, er macht nichts mehr, er ist nicht mehr der alte Ismail, irgendwas ist passiert. Weil das hat mich dann irgendwann nicht mehr interessiert, weil ich halt eben gedacht habe, das ist jetzt voll cool, wenn ich nicht lerne und nichts mache.
Ja.
Weil ein paar Freunde von dir machen sowas auch. Weißt, und dann finden das ein paar Leute cool und dann denkst du so, ich muss jetzt auch so cool sein. Als Kind denkt man halt so und dann, ja, aber...
So habe ich gar nicht gedacht, ich hab Schule geschwänzt zum Schwimmen gehen, zum Trainieren.
Ich auch.
Das war echt, ich habe es gar nicht ausgehalten, den ganzen Tag dort zu sitzen und Mathe zu machen.
Ja.
Hat mir echt dann ordentlich ein Jahr zu mal gekostet.
Aber wenn ich jetzt zurückdenke, waren das schöne Zeiten.
Ja, extrem, ja.
Zu der Zeit hat es mir nicht gefallen, aber jetzt, wenn ich mich erinnere, es waren echt schöne Zeiten. Da hat man noch so keine Sorgen gehabt.
Ja, es hat so Spaß gemacht, einfach drin zu sitzen.
Ich würde jetzt gerne auch wieder in der Schule sitzen.
Ja, sich ein bisschen berieseln lassen, gell?
Ja, aber ohne zu lernen.
Ja, voll, ohne Prüfungen.
Genau.
Ja. Aber du hast die Schule abgeschlossen und dann, was
und
hast
dann,
du gemacht?
Also das war so, mit 13, ja, da habe ich nicht, also angefangen so faul zu sein und mit 15, glaube ich, war ich dann erst fertig mit Hauptschule und da wusste ich eben noch nicht, was ich machen will. Und dann habe ich einen Freund getroffen, alten Kollegen in irgendwo draußen und wir haben gequatscht, bla 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 und dann hat er mir irgendwas von MMA erwähnt, dass er jetzt MMA trainiert und ich war dann voll überrascht und ich so, wie MMA in Österreich, das gibt's doch nicht. Also doch, wir haben hier Adresse genannt, alles und ich war dann voll überrascht, so wow, MMA, weil ich habe mir halt immer vorgestellt oder gedacht, dass es nur in Amerika gibt, weil ich habe das einmal im Fernsehen gesehen und ich dachte, sowas gibt's nur in den USA.
So verrückt, wie es ist.
Ja, aber ich habe schon so, einmal habe ich so einen Kampf gesehen, Tito Ortiz gegen Chuck Liddell. Das war mein erster UFC-Kampf.
Cool, wirklich?
Genau, so diesen ersten Kampf von denen, oder nein, ich glaube, zweiter Kampf von denen, wo Tito dann TKO verloren hat.
Ja.
Ich bin mir nicht mehr sicher, eins von den beiden halt.
Mega
auf jeden
Kampf.
Fall. Das war das erste Mal, wo ich das gesehen habe. Ich war bei meinem Cousin zu Hause und Damals lief es, glaube ich, in Österreich auch, DSF oder so.
Ja, das stimmt, das haben sie dann danach erst später verboten.
Am Samstag um 10 oder so.
Genau.
Genau, und dann hat das angefangen und zuerst habe ich nicht gecheckt, so kleine Handschuhe, Käfig, das sah voll brutal für mich aus, aber ich habe es irgendwie auch gefeiert. Ich dachte, boah, das ist ja cool. Und ich war schon immer so ein Psycho im Kopf. Und dann haben die angefangen zu kämpfen und dann, ab irgendeinem Moment hat einer versucht, irgendwen runterzubringen, so ein Takedown, glaube ich, gemacht. Und da war ich halt voll überrascht. Ich so, wow, was ist das denn? Sowas habe ich noch nie gesehen, so, dass man alles machen darf.
Ja.
Auf Boden schlagen und dann sind die aufgestanden und einen Stand weitergemacht, haben irgendwelche Griffe gemacht und das fand ich dann voll interessant. Und da habe ich schon so voll die Interesse gehabt für MMA. Nur eben dachte ich, das gibt's nur in den USA. Und ja, auf jeden Fall bin ich dann zum ersten Training gegangen. Und
wie alt warst du nochmal beim ersten Training?
Ich glaube, kurz vor 16. Okay. Lebensjahr, ja.
Ja.
So einen Monat davor, glaube ich. Dann bin ich ins Training gegangen und dann habe ich halt bei dem Trainer so gesehen, auf der Jacke stand irgendwas so mit Amerika oder so. Also, und als Kind denkst du dann natürlich so, oh, krass, der ist bestimmt aus Amerika gekommen. Ja. Bestimmt viele Kämpfe gehabt und viel Kontakt. Aber jetzt muss ich mich extra zeigen. Und dann habe ich halt so voll Gas gegeben. Und so hat es quasi begonnen dann. Und da habe ich dann jeden Tag trainiert, war ich nur am Trainieren, weil ich habe voll die Interesse. Zuerst habe ich das nur so rein aus Interesse gemacht und quasi, dass ich mich draußen gut verteidigen kann. Und mit der Zeit habe ich dann mitbekommen, dass man damit Geld verdienen kann, dass quasi, wenn du richtig, richtig erfolgreich bist, dass du auch davon leben kannst. Da hat es dann so einen Klick gemacht. Da habe ich halt noch mehr angefangen, jeden Tag Vollgas zu trainieren. Ungefähr 1,5 Jahren habe ich halt so beruflich quasi nichts gemacht, weil ich war halt nur auf Sport fokussiert. Aber dann mit der Zeit haben halt meine Eltern auch gesagt, na, das geht nicht, du musst jetzt was machen, weil, weißt du, das, die Chancen sind halt so und so, es sind Millionen von Leuten, es ist nicht sicher, du musst auf sicheren Weg gehen, bla bla bla, und mach jetzt einen Job, bla bla bla. Und dann habe ich halt mit LKW-Mechanik angefangen, die Lehre nebenbei gemacht und trotzdem weiterhin trainiert. Waren harte Zeiten, weil ich habe vor der Arbeit trainiert, nach der Arbeit immer trainiert.
No work.
Ich habe immer 4-5 Stunden nur geschlafen, manchmal auch
wirklich?
Weniger.
Wirklich? Bist du zerbrannt? Wie lange hast du das durchgezogen?
Ich glaube, 3,5 Jahren.
Boah. Wow.
Ja, weil es war so, ich war in der Arbeit, aber im Kopf war ich so beim Kampfsport.
Ja, klar.
Weil ich habe einfach gewusst, ich will das nicht mein Leben lang machen, für irgendwem anders arbeiten. Ich wollte schon immer so selbstständig sein.
Ja.
Ich habe immer gesagt, egal was ich mache, ich will nicht für irgendwem arbeiten müssen. Und mein eigenes Ding einfach durchziehen.
Und du hast immer gewusst, Kampfsport ist das, was am meisten Freude macht.
Weil ich einfach überzeugt davon war, dass ich es schaffe.
Ja.
Ich glaube, ohne die Überzeugung hätte ich es wahrscheinlich eh nicht durchgezogen. Aber das war so, wie wenn mir innerlich irgendwas gesagt hat, hey, du wirst es schaffen, 100%. Du musst nur trainieren. Und deswegen habe ich hier jeden Monat fast gekämpft.
Ja, das ist so irre. Hast du dann, waren das noch Amateurkämpfe damals oder hast du direkt
Profi gestartet? Weil zu der Zeit hat man ja keine Erfahrung gehabt. Weißt du, mein erster Kampf war voll lustig. Es war am Samstag, ganz normaler Tag wie immer. Ich chill mit meinen Freunden. Dann kriege ich einen Anruf von dem Trainer. Wir hatten aber lange kein Training gehabt MMA, also mit dem Trainer, weil der ist dann irgendwann mal verschwunden aus dem Nichts.
Ich weiß nicht. Oh mein Gott.
Vielleicht hat er irgendwelche Probleme gehabt. Und ich war dann überrascht. Ich sehe seinen Namen, ich heb ab, so hallo. So, ja, hey, wie geht's, dies, das, bla, du trainierst ja noch, oder? Ich so, ja. Weil ich war halt zu der Zeit dann woanders, woanders drin. Ja, willst du heute kämpfen? Ich so, okay, geil, weil zu der Zeit hat man ja nichts gewusst von Vorbereitungen oder Gewicht machen. Das gab's halt damals nicht. Es gab schon, aber ich wusste halt nicht. Und ich so, boah, ja, ich will unbedingt kämpfen. War dann voll glücklich, dachte mir, unbedingt, ich will. Ich habe gar nicht gefragt, wer, wie, wo, was. Ich habe gesagt, ich will kämpfen, ich bin dabei. Ja, okay, passt. Pack deine Sachen, komm zu dieser Adresse und los geht's. Passt. Bin nach Hause, habe meine Sachen gepackt. Habe zu meinem Vater gesagt, ich kämpfe heute, voller Stolz. Und mein Vater so, ach so, echt? Und er schaut mich so an. Ja, schau mir, dass du ja nicht verlierst. Wenn du verlierst, brauchst du gar nicht heimzukommen.
Boah.
Aber
kein Druck.
Kein, also er hat das ja eh nicht ernst gemeint, aber Ja, aber es war auch einerseits gut, dass mein Vater so mit mir war, weil durch das bin ich auch so härter geworden, weißt du?
Das brauchst du für den Kopfsport, ehrlich gesagt, weil da kannst du nicht verwöhnt werden,
100%.
Oder?
Ja. Und nicht so, na, auf keinen Fall werde ich verlieren. Ich werde gewinnen. Ich war so überzeugt von mir. Dann bin ich hingefahren, ich komme an und jeder Zweite kommt zu mir und sagt, Ismail, bist du deppert, warum hast du den Kampf angenommen? So, ja, warum, ist auch nicht schlimm, sondern Kampf.
Ja.
Oh, kämpf lieber nicht, Bruder, kämpf lieber nicht. Kommt der andere zu mir, wieder das Gleiche. Der kommt der Nächste zu mir, wieder das Gleiche. Und weißt du, das Lustige, sie kommen so voller Schock zu mir.
Wirklich?
Die so mit großen Augen. Oder weißt du, der hat schon ein paar Kämpfe gehabt und er hat einen guten Gegner gehabt, sogar der hat abgesagt, bla bla bla. Und
was?
Ich dachte mir so, okay, wer ist der Typ, dass die alle so Angst haben? Mhm. So. Aber jetzt bin ich schon hier, ich kann jetzt auf keinen Fall zurückziehen, weißt du? Also einen Rückzieher machen halt.
Ah, das ist, glaube ich, schlimmer, als einen Kampf zu verlieren.
Ganz schlimm.
Ja.
Vor allem, wenn du so aufwächst wie ich. Und dann, ich habe mir gedacht, ja, scheißegal, dann, wenn ich verliere, dann verliere ich halt. Ich bin jetzt zum Kämpfen gekommen. Ah, noch zu früh, ist halt nicht böse gemeint, aber weißt du, du bist halt noch so jung und bla bla bla. Und dann kommt noch einer, zeigt mir seinen Kampf, wo er irgend so einen Typen ausnockt auf Boden.
Oh Gott, pack, pack, das pack. Hilft sich ja sehr vom Kampf.
Ich so, ja, geil.
Danke.
Dankeschön. Danke für die Motivation. Und dann ist der, also ich habe mich abgewogen, ich war eh so 76 Kilo, glaube ich, zu der Zeit. Und dann ist mein Gegner gekommen, ich schaue ihn an und ich so, boah, der ist doch bestimmt nicht in meiner Gewichtsklasse. Aber
mehr Kilo Kopf.
Wie gesagt, da wusste ich, er war auch gar nicht, weil er hat ja 84 gekämpft.
Oh wow.
Und, aber für mich war das egal, ich habe damals immer so gekämpft. Ich habe damals 76 gewogen, aber 84, 86 immer überall gekämpft.
Ja.
Ich kannte das halt vom Ringen, dass ich da und da kämpfe. Und auf jeden Fall hat der Kampf begonnen. Zum Glück konnte ich ringen zu der Zeit. Ich habe quasi so ringerisch dann, ich habe mich im Stand eigentlich auch gar nicht so schlecht getan, für das es so mein erster Kampf war. Und ja, habe ich den Kampf gewonnen. Ich habe gemerkt, wie die Zuschauer dann so abgehen, klatschen, meinen Namen rufen, und das hat mir dann voll gefallen.
Das
war dann auch so ein Moment, wo ich mir gesagt habe, boah, das werde ich auf jeden Fall weitermachen.
Ja.
Seitdem hat es halt nur mehr Training gegeben.
Ja. Das ist so verrückt, dass du einfach da direkt als Profi eingestiegen bist. Ich kenne viele, die das gemacht haben, aber das Problem ist, wenn du als Profi halt, also als Amateur keine Erfahrung sammelst, dann verlierst du halt als Profi irgendwann einmal.
Das ist halt schon schlimm.
Das ist hart, wenn du dann halt echt dann sozusagen einen schlechten Rekord hast, aber eigentlich super Kämpfer gehabt hast als Gegner.
Ja. Das Problem war, ich hatte halt keine erfahrenen Leute um mich herum zu der Zeit. Und, und auch zu der Zeit in Österreich war dieser Kampfsport auch nicht so...
gar nicht geregelt, weil wie willst du ohne einen Weightcut oder irgendetwas da fast hin
es am selben Tag? Es war noch nicht so bekannt.
Ja.
Es war so erst so langsam am Kommen erst.
Ja.
Da hat man nicht Trainer gehabt, keine erfahrenen Leute gehabt. Man hat einfach nur irgendwelche Filme gesehen und ein bisschen so spekuliert und so, weißt du. Aber ja, aber lustige Zeiten. Jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie Nachwuchs habe, meine Geschwister oder meine Kinder, wenn ich mal habe, also später dann in Zukunft, wenn die älter sind, oder sonst irgendwer, ich würde das anders machen. Ich würde zuerst so Amateur kämpfen lassen.
Auf jeden Fall. Vor allem, dass du dort auch wirklich die schlechten Erfahrungen machen, wenn du weißt, okay, wie ist es, wenn du wirklich verlierst. Weil so gesehen ist es dann als Profi, beginnst du wieder von null, da kannst du wieder...
Also jetzt, ich habe ja jetzt einen Sohn, der wird erst ein Jahr.
Boah,
der hat noch 17 Jahre Zeit.
Ja, wie heißt er?
Also Jibril.
Okay.
Aber...
Das ist ein cooler Name, ich habe noch nie gehört.
Echt? Weißt du, was das bedeutet?
Na.
Gabriel.
Oh!
Ja.
Klingt eigentlich eh so.
Also auf österreichischem Pass heißt der Gabriel. Also so, hier ist er Gabriel und bei uns ist er Jibril.
Cooler Name.
Ich habe das so gemacht, damit es...
Für Österreich passt?
Genau, für Österreich so einfach ist, wenn er mal irgendwo ist oder so, weißt, zum Buchstabieren oder zum Anrufen, die verstehen das. Einfach Gabriel und fertig. Und wenn er bei uns ist, einfach Jibril. Ist halt so Multikulti so quasi.
Aber es ist auch extrem cool bei dir, weil du hast zwar Wurzeln in Tschetschenien und ich meine, du bist total geprägt auch durch die Kultur und alles, Religion, aber du bist trotzdem auch jemand, der in der UFC mit der österreichischen Fahne einläuft, total stolz drauf ist, Salzburgerisch spricht.
Ja.
Also das ist cool.
Man muss immer sich ein bisschen anpassen, wo man halt lebt.
Ja.
Also man darf natürlich nie so seine Wurzeln und Sachen vergessen, Aber ich sage halt immer so, so Religion, Kultur und so, das ist halt für, das ist so mein privates Ding.
Klar.
So mit meinen Mitmenschen bin ich halt so, wie es auch denen passt.
Ja.
Also.
Es ist schade, dass das nicht jeder in Österreich so sieht. Und man sieht so oft halt, dadurch, dass ich in den Medien halt arbeite, hey, so viel von Messerstechereien und Tschetschenen sind dabei. Und dann denke ich mir jedes Mal, so sind die doch eigentlich gar nicht. Die Tschetschenen, die ich kenne, sind nicht so.
Und das finde ich so schade. Und ich sage es dir ehrlich, solche Leute, selbst wenn das Tschetschenen sind, egal was es ist, tun mir nicht mal leid. Dann haben sie es halt verdient. Sollen die halt ins Gefängnis gehen, abgeschoben werden, das ist richtig so.
Das Problem ist, die kann man nicht einmal abschieben, das ist ja der Scheiß.
Sollten die aber. Ja. Aber weißt du, weil ich finde das schade, deine Eltern haben alles zurückgelassen, riskiert, nur damit du, kleiner Rotz, einfach so eine bessere Zukunft hast. Die haben einfach alles aufgegeben. Deren Sprache, weißt du, die sind in ein fremdes Land, wo sie kein Wort Deutsch können, Englisch können, nichts.
Ja.
Und haben riskiert, einfach probiert, weil sie dachten, okay, unsere Kinder werden es besser haben. Und dann versucht man hier irgendwie einen auf Mafia zu spielen, also Messersticherei oder sonst irgendwelche Sachen. Das finde ich einfach so dumm und ein bisschen respektlos gegenüber deinen Eltern.
Extrem.
Weißt du, man schätzt halt nicht, was man hat. Die sind halt eben wegen solcher Sachen mit dir hierher gekommen, damit du sowas nicht machen musst. Und dann machen wir es halt trotzdem, obwohl... Ja. Ich meine, was willst du denn in Österreich Kriminelles machen? Du bist jetzt nicht in Mexiko oder Brasilien oder so, dass du solche Sachen machen musst.
Mm.
Du kannst hier ganz normal arbeiten gehen, kriegst dein Geld oder wenn dir das nicht passt, dann versuchst halt anders irgendwie erfolgreich zu werden.
Ja.
Entweder im Sport oder Beruf oder was auch immer. Und das finde ich halt extrem schade, auch für die Eltern. Meistens tun mir halt die Eltern leid.
Ja.
Weil die denken sich am Ende, für was haben wir das alles aufgegeben? Nur für das, dass mein Sohn irgendwem absticht oder irgend so einen Blödsinn macht und dann ins Gefängnis kommt. Und wir leiden dann nochmal drunter.
Ja.
Deswegen, ja.
Schade.
Ja, voll.
Aber deine Eltern sind sicher stolz, dass du es so weit geschafft hast. Ja. Und das mit dem Sport, wo sie gesagt haben, wird schwierig.
Ja. Na, am Anfang waren die haben die schon gezweifelt. Aber ich glaube, das denkt sich eigentlich keiner von den Eltern so, dass mein Sohn oder meine Tochter irgendwann voll erfolgreich wird.
Ja.
Man wünscht sich das zwar, aber ich glaube, man kann sich das einfach nicht vorstellen. Irgendwann habe ich so einen berühmten Sohn. Weißt? Die meinen das gar nicht böse, die wollen halt, dass du so quasi auf den sicheren Weg bist.
Mhm.
Aber ich bin so mental so ein Mensch, ich sage, nichts ist sicher im Leben, egal was du machst. Deswegen, wir leben nur heute, deswegen riskieren. Wenn es wird, dann wird's. Wenn nicht, dann halt, dann hast du es halt probiert.
Es ist hundertmal besser zu probieren als...
Ja. Dann stellst du dir nicht irgendwann mit 40 die Fragen, scheiße, hätte ich damals gemacht, vielleicht, hätte. Dann hast du halt solche Fragen nicht.
Mhm.
Dann weißt du, es hat entweder funktioniert oder nicht.
Wie hast du erfahren, dass du in die UFC kommst?
Also, wo ich schon den Vertrag hatte? Oder
überhaupt, du? Das erste Mal, wie es zum Thema geworden ist.
Boah, ich habe das schon immer, seitdem, es war so, sie haben UFC Prag announced.
Ja.
Ich glaube Dezember oder Ende November oder so, das ist quasi 23. Februar, Prag, bla bla bla.
Mhm.
Und ich weiß nicht warum, genau zu der Zeit habe ich so ein starkes Feeling gehabt in mir, dass ich da kämpfen werde.
Wirklich?
Voll lustig. Und weißt du, was das Lustige ist? Ich habe Michel Prezere, also ich habe den Fightcard angeschaut und so geschaut, wer kämpft da so in meiner Gewichtsklasse, dass falls einer ausfällt, dass ich bereit bin. Und ich habe nur so zwei Gewichtsklassen gesehen. Und dann ist mir auch zum Beispiel dieser Michel Prezeres aufgefallen mit Ramazan Emeyev.
Genau.
Und das ist voll lustig. Ich habe mir gedacht, boah, wie scheiße wäre das, wenn dieser Ramazan ausfällt und ich gleich den ersten Kampf mit Michel Prezeres habe.
Und der hat sich verletzt.
Und das habe ich aber nicht nur einmal gesagt. Das habe ich mir dreimal gesagt. Einmal habe ich mir für mich selbst gesagt. Dann waren wir irgendwann so nach 2-3 Wochen zusammen mit den Jungs, habe ich denen nochmal so ein Fightcard gesagt, ey, stellt euch mal vor, der Ramazan verletzt sich und ich kämpfe mit Prezeres, das wäre echt harter Kampf, so, weil ersten Kampf würde ich schon gern so nicht so einen starken jetzt haben, dass ich mich zeigen kann, bla bla bla. Und dann habe ich das irgendwann nochmal erwähnt und genau das passiert dann auch. Aber wie ich es dann erfahren habe, ich habe XFN gekämpft, 2. Februar, habe den Kampf gewonnen und dann ist der Organisator zu mir gekommen. Und er war halt voll interessiert und begeistert von mir und er hat gesagt, ey, Ismail, willst du vielleicht länger bei uns kämpfen? Wir würden dir gerne so einen Vertrag geben, 3-4 Kämpfe. Wir würden dich auch gut bezahlen, weißt du, wir würden dich gerne bei uns haben. Und in meinem Kopf dachte ich mir schon so, scheiße, wenn ich jetzt Vertrag mache, weißt du, dann binde ich mich, dann kann ich UFC vergessen. Und er war aber halt voll nett und korrekt mit mir, deswegen wollte ich jetzt nicht direkt irgendwie gemein sein oder ihn verletzen, weil ich habe halt gutes Herz. Und ich dachte mir so, scheiße, wie rede ich mich jetzt da aus? Und dann habe ich zu ihm einfach gesagt, weißt du was, red mit meinem Manager lieber, weil ich will halt quasi nichts hinter meinen Managers Rücken machen. Aber sonst, ja, also ich finde diese Organisation gut, ich würde schon gern hier kämpfen. Und
cool, Türen offen lassen.
Aber musst du halt mit dem Manager reden, habe ich dann gesagt. Und dann habe ich das halt direkt meinem Manager geschrieben, hey, es könnte sein, dass er dich fragt, aber ich will da keinen Vertrag machen, also dass du Bescheid weißt. Wenn, dann nur so quasi ein Kampfvertrag oder so, ja, wo wir immer raus können, aber mehr nicht, weil ich habe immer noch die Hoffnung wegen der UFC. Und gut, dann irgendwie so 2-3 Tage vergingen. Ich bin in der Nacht am Zocken. Ich glaube, das war so 2 Uhr in der Früh, war, glaube ich, Samstag oder so. Du
schlafst wirklich wenig.
Ja, aber das war halt Samstag, ja, mein Kampf war vorbei und ich dachte mir, okay, jetzt, ja, auf jeden Fall habe ich halt ein bisschen länger gezockt und dann kriege ich halt einen Anruf von meinem Manager, FaceTime. Und, ach so, nee, zuerst hat er mir geschrieben, er meint so, bist du da? Ich sage so, ja. Er meint so, okay, ich rufe dich in 5 Minuten an. Ich habe mit XFN gesprochen. Genau, ich habe mit XFN gesprochen, ich muss mit dir reden. Und ich so,
oh, ja, 8 Kämpfe, Vertrag,
ich habe mir irgendwie sowas vorgestellt. Ja. Dachte mir so, scheiße. War ich voll schlecht gelaunt danach, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Und dann ruft er an, wir reden, bla bla bla. Und dann sagt er so, ich habe jetzt mit XFN gesprochen und du kannst da nicht mehr kämpfen. Und ich so, was? Ich so, ich verstehe jetzt gar nichts. Du hast gesagt, ich kann da nicht mehr kämpfen. Ich habe das nicht verstanden, weil die wollten mich ja unbedingt. Und ich dachte mir, um was geht's jetzt? Er meinte so, nein, du kannst da leider nicht mehr kämpfen. Und ich wusste jetzt nicht, ob ich lachen soll oder traurig sein. Ich so, okay.
Manager kündigen.
Und ich so, warum? Also eigentlich ist mir scheißegal, aber warum? Und er so, ja, du kannst da nicht mehr kämpfen, weil du jetzt in der UFC bist. Und dann ist halt das ganze Team hinten so raufgesprungen. Weil
bist du dapper?
Die haben ja so ein Team, so 5-6 Arbeiter sind das. Und mit dem ganzen, wie heißt das, dieses Geräusch Tröten machen, ja, alles und haben so geklatscht. Und ja, congratulations, haben sich voll gefreut, haben geschrien, so, oh, let's go. Und in den ersten paar Sekunden war ich noch so, was ist gerade passiert? Also, ich habe das zuerst gar nicht realisiert. Ja. Und danach habe ich es erst gecheckt. Ich so, was? Ich bin jetzt in der UFC? Also meinst du das ernst? Er meint so, ja, Bruder, gratuliere, wir haben es geschafft. Du bist drin. Und ich so, boah, ich bin dann aufgesprungen. Ich bin so, boah, ich bin so laut gewesen. Ich habe geschrien. Ja. Habe mich voll gefreut wie so ein kleines Kind. Und dann, voll lustig, dann sagt er mir so, ja, wir haben jetzt die Möglichkeit, in Prag zu kämpfen, wenn du willst. Es ist einer ausgefallen und der Gegner wäre halt Michel Prazeres. Das gibt's doch nicht. Also ist zwar ein harter Gegner, ich weiß, aber ich glaube trotzdem an dich. Bestimmt kannst du den auch schlagen. Und auch wenn nicht, ist egal. Es ist immerhin UFC, weißt du, du kannst den also guten Namen machen, bla bla bla. Und
kann man so nicht nah sagen.
Genau, und dann ich so, ach, ist mir scheißegal, ja, wer der Gegner ist. Ich bin jetzt da drin, wo ich bin.
Ja.
Und da erwarte ich mir sowieso keine leichten Gegner, ehrlich gesagt, weil UFC ist halt High Level. Ich habe gesagt, ist mir scheißegal, passt, machen wir. Und dann durfte ich es halt ein paar Tage keinem halt sagen und auch nicht veröffentlichen.
War schrecklich, oder?
Voll, weil ich wollte es unbedingt posten, weil es hat schon so, meine Hände haben schon gezittert, so gereizt. Ich will das posten. Aber nein, du musst noch warten.
Ah, deine Mama und Papa hast dich ja gesagt, oder?
Ja, den schon, ja, also Familie. Ich habe danach direkt Ayoban gerufen, in der Nacht.
Ja.
Ich habe ihn aufgeweckt. So, er dachte sich, irgendwas ist Schlimmes passiert, weil ich halt mitten in der Nacht um 3 Uhr in der Früh anrufe. Ja. Und er sagt so, was ist los, was ist los? Und ich schreie da so rum, ich so, wir sind in der UFC, wir sind in der UFC. Also er versteht auch gar nichts. Eben, er war halt darauf eingestellt, dass jetzt irgend so eine schlechte Nachricht kommt.
Ja.
Also warte mal, was? Was ist passiert? Ich so, ich bin in der UFC, ihr habt einen Vertrag. Also nein. Ich so, doch. Ich habe mit Tim gesprochen und dann hat er sich auch voll gefreut. Und ja, Dann habe ich es direkt jedem erzählt, jeden um 3 in der Früh angerufen. Boah, das war, ich muss ehrlich sagen, so der erste UFC-Kampf war schönster Kampf. Also schönster Erlebnis von allen Kämpfen.
Ja.
Egal, ob das jetzt Niederlage war oder Sieg war, weil das erste Mal ist halt immer sowas Besonderes. Weil da ist halt alles so neu.
Ja, stimmt.
Das war echt sehr, sehr schön, sehr, sehr schön.
Hast du das Gefühl gehabt, du hast es endlich geschafft, genau dahin?
Und weißt du, was das Lustige ist? Ich habe 2 Jahre davor im Februar ein Interview gehabt, glaube ich, mit Agrel, irgendwas vom Deutschland.
Ja.
Und die haben mich halt auch gefragt, wann sehen wir dich denn in der Königsklasse? Und ich habe gesagt, genau in 2 Jahren. Ich habe das aber mit Überzeugung gesagt. Ich war mir wirklich so sicher. Ich habe gesagt, weil ich wusste, ich habe quasi noch so 2 Jahre. Ich glaube, zu der Zeit war ich halt bei ACB oder hätte dann ACB unterschreiben müssen. Und genau, das war ja 2-Jahres-Vertrag. Und ich so, genau in 2 Jahren werdet ihr mich da sehen. Und voll lustig, das habe ich am 13. Februar oder so gesagt. Oder 19. Februar. Nein, doch. Oder Ende Jänner, ich weiß nicht mehr. Oder irgendwann Anfang Februar oder so gesagt. Und am 8. Februar habe ich dann auch UFC-Vertrag unterschrieben.
2019. Ja. Mega. 23, also Februar 23 genau. Dann.
Krass.
Den ersten Kampf, lustigerweise, auf der Karte von Blachowicz, der dieses Wochenende kämpft.
Ach so, stimmt.
Ja. Sehr spannend.
Ja, den beobachte ich jetzt nicht so, aber...
Er ist auch nicht der Gewichtsklasse.
Ja.
Aber ich habe unten mit Roberto und mit dem Marco Kisic ein bisschen zugehört, wie sie geredet haben, weil ich gesagt habe, ich habe ein Interview mit dir heute noch. Und sie haben gesagt, ja, über die halt gesprochen, deine UFC-Kämpfe. Und Roberto hat gesagt, dass jeder deiner 4 UFC-Kämpfe richtig hart war. Ja. Du hast richtig harte Gegner gekriegt. Sie haben gesagt, dass die UFC halt manchmal Kämpfern einfach Kämpfe gibt, die wirklich passen zum Aufbauen sozusagen. Ja, aber du hast wirklich, wirklich Hardcore-Kämpfe gehabt. Wie siehst du das?
Mir ist aufgefallen, bei mir ist aber immer so, egal in welcher Organisation ich bin, ich kriege immer so die härtesten Gegner. Also okay, ich weiß nicht, die härtesten, aber halt schon harte Gegner.
Ja,
es gibt ja immer so Leute, die haben immer Glück, die sind zwar voll gut, aber die kriegen trotzdem noch, weißt du, solche Opfer halt oft.
Ja.
Und immer wenn es nach mir ging, hat das immer geheißen, ja, die Leute werden es nicht verstehen, weißt du.
Okay.
Einmal in ACB, das war so eine Glückssache. Ich habe eigentlich mal beim ersten ACB-Kampf auch so einen harten Russen bekommen. Der war auch zu der Zeit, glaube ich, 10-0 oder so.
Mhm.
Und irgendwie Sambo-Meister und so. Der ist auch wirklich auch voll gestopft und voll stark gewesen. Und das war so eine Glückssache, dass er halt kein Visum bekommen hat. So 4 Tage davor hat er halt kein Visum bekommen. Und somit habe ich dann so einen Ersatz bekommen, so einen aus Rumänien. Irgend so ein Andrei Vasenka oder irgendwie so. War halt nichts Besonderes. Das war so eine Glückssache. Sonst hätte ich auch den harten Russen gehabt. Dann habe ich den gewonnen. Was? Im zweiten Kampf habe ich dann auch so einen Ex-UFC-Kämpfer bekommen, einen guten, starken Gegner bekommen. Im dritten Kampf habe ich auch so einen Brasilianer bekommen, auch sehr stark Typ, auch vollgestopft. Im vierten Kampf genauso, so einen Bulgaren, aber auch, glaube ich, 16-1 oder so. Es hat sogar geheißen, dass wenn der mich gewonnen hätte, dass der quasi in UFC wäre.
Oh, wow.
Dass da schon so Gespräche waren.
Hast du seit Zukunft ruiniert?
Ja.
Okay.
Und das war auch so 2 Wochen Notice.
Mhm.
Weil die haben mich angerufen und gesagt, in 2 Wochen links in Wien. Weil zuerst hat es geheißen, ich kann da leider nicht auf die Card, weil ich ja schon September gekämpft habe und die müssen quasi jetzt anderen Kämpfer auch Kämpfer geben, weil sonst wird es unfair.
Ja.
Okay, dann ist aber quasi irgendwie ausgefallen und dann haben sie mich halt gebraucht. Oder ein Kampf ist, glaube ich, ausgefallen. Genau, ein Kampf ist ausgefallen und dann haben die quasi einen neuen Kampf machen müssen und haben mich gefragt, ob ich kämpfen will. Ich habe gesagt, klar. Es waren aber nur 2 Wochen und dann haben sie mir halt diesen Bulgaren geschickt.
Mhm.
Und zu der Zeit habe ich auch sehr viel Stress gehabt mit Halle und auch so Verletzungen gehabt. Und das war das einzige Mal, wo ich dann so gesagt habe, hey, zu dem Matchmaker, kannst du mir vielleicht diesmal eventuell ein bisschen leichteren Gegner geben? Du weißt, sonst frage ich nie, ich kämpfe mit jedem. Nur diesmal war das halt so kurzfristig und ich habe so viele Dinge um die Ohren gehabt. Weißt, ich habe halt kein gutes Training gehabt, ich bin gar nicht so in Form. Nur dieses eine Mal, weißt du, sonst frage ich ja nie.
Ja.
Habe ich eine Antwort bekommen, tut mir leid, weil die Leute werden sowas nicht verstehen.
Oh wow.
Ich will dann aber keinen Namen nennen,
ja.
Waren Leute auf den Fightcard. die sie halt quasi lieben,
ja,
die haben dann irgendwelche Opfer bekommen, die nicht mal Jab Punch können.
Oh Gott.
Und ich dachte mir so, ach so, aber bei denen werden es die Leute verstehen oder wie? Aber ich dachte mir, okay, scheiß drauf.
Ja.
Bei mir war das dann immer so. Also so bei mir gab es nie so irgendwie leichte Gegner, weil die Leute das dann nicht verstehen.
Aber wie geht's dir dann für so einen Kampf, wenn du weißt, okay, 2 Wochen habe ich nur für den Kampf, will ich mir da etwas anschauen von dem oder was sind scheißest du da drauf?
Eigentlich bin ich so ein Typ, ich schaue fast nie irgendwelche. Es gibt da so manchmal Kämpfer, die sitzen wirklich tagelang und studieren deren Gegner.
Ja.
Weißt du, was machen die, wo sind die stark? Es ist einerseits eh nicht schlecht, ist eh gut, wenn man so seinen Gegner kennt.
Mhm.
Und andererseits will ich mir auch nicht zu viel Gedanken machen, was mein Gegner macht. Ich bin so ein Typ, ich schaue mir die letzten 1-2 Kämpfe von ihm an. Und da schaue ich nicht mal ganz, nur so ein bisschen, so ein paar Ausschnitte, okay. Ja, dann weiß ich halt ungefähr, was der so macht und passt. Danach interessiere ich mich gar nicht mehr für den Gegner, sondern konzentriere mich auf mein Ding und fertig. Weil ich habe gemerkt, im Kampf, egal was dein Gegner davor gemacht hat oder was er nicht gemacht hat, im Kampf kommt es immer anders.
Hm.
Weißt, ich habe so oft Kämpfe gehabt, wo ich gesagt habe, okay, mein Gegner macht, zum Beispiel, mein Gegner kickt nie. Okay, passt, der tut nur Boxen. Bin ich in den Kampf gegangen, auf einmal hat er angefangen zu kicken.
Oh Gott.
Oder umgekehrt. Oder okay, mein Gegner tut die ganze Zeit ringen. Er ist nur Ringer, Ringer. Passt die ganze Zeit vorbereitet auf Ringen, Verteidigen, Verteidigen.
Ja.
Ich gehe in den Kampf rein, auf einmal, was macht er? Der steht nur. Tut nur im Stand mit mir kämpfen. So, weißt, und seitdem habe ich so aufgehört, so die Leute zu studieren und quasi Pläne zu machen. Weil der Plan ist einfach reingehen, schlagen und nicht geschlagen werden. Fertig.
Mhm. Vielleicht ist es da besser, weil du dann mehr Intuition hast.
Ja.
Weil sonst weißt, okay, jetzt macht er sicher das, dann muss ich so machen und dann ist es vielleicht falsch.
Und das habe ich schon öfter erwähnt, wenn du so einen Plan machst, weil viele machen das ja, so wir haben jetzt einen Plan auf den Kampf. Okay, und wenn der Plan nicht durchgeht, was passiert? Du bist dann im Kopf automatisch so, oh, scheiße. Jetzt ist der Plan nicht durchgegangen, was mache ich jetzt?
Mhm.
Und um sowas zu vermeiden, mache ich mir gar keine Pläne, sondern ich gehe einfach rein und visualisiere das einfach.
Ja.
Das habe ich schon mal, also vor dem Kämpfe, so, boah, was werde ich machen? Vielleicht werde ich den machen, vielleicht werde ich so machen. Vielleicht werde ich dann so ausnocken, solche Sachen, das hat, glaube ich, jeder. Aber es ist nicht so, dass ich mich auf irgendwas drauf einstelle und das dann genauso machen werde. Weil das habe ich halt, wie gesagt, ein paar Mal gemacht, mich auf irgendetwas eingestellt und das die ganze Zeit erzwungen und dann ging es nicht.
Geht's nicht, ja.
Wenn du immer irgendwas erzwingst, geht das nicht. Es kommt einfach von alleine, irgend so ein Knockout oder so.
Ja. Wie geht's dir dann so wenige Minuten vorm Kampf? Bist du so jemand, der am Tag davor nervös ist oder bist du so jemand, der kurz noch kurzen muss, 10 Minuten bevor der Kampf ist?
Eigentlich, also vorm Kampf denke ich, also bin ich ganz gechillt.
Mhm.
Nur in Garderobe, also am Fight-Tag dann in Garderobe, wenn wir dann uns aufwärmen und so, da hat man schon so leichten Druck.
Spürt man
schon so ein bisschen. Aber ich kann das noch so gut kontrollieren. Es ist nicht so, dass ich komplett weg bin, aber ein bisschen Druck spürt man schon trotzdem, weil es ist ja so wichtig. Aber dann, sobald du im Käfig bist und es losgeht und ihr schon abgeklatscht habt, dann ist es halt vorbei.
Wie war das jetzt, wie du die 2 Kämpfe gehabt hast, oder halt die 4 Kämpfe in der UFC und Vertrag ist, glaube ich, nicht verlängert worden und du warst jetzt, okay, jetzt hast du schon das Höchste eigentlich gehabt, das Ziel erreicht, was du gehabt hast.
Ja.
Scheiße, was mache ich jetzt? Wie finde ich jetzt wieder neue Motivation?
Das Ding ist, das war so eine Pechsache. Man musste ja nach 3. Kampf verlängern und wir haben nicht verlängert, weil wir uns dachten, okay.
Ihr habt es selbst nicht verlängert,
vom Management aus. Weil wir uns gedacht haben, okay, noch einen Kampf, also quasi, wenn ich jetzt noch einen Kampf mache und einen guten Kampf liefere, dann kann wir kriegen quasi noch ein besseres Angebot.
Mhm. Okay.
Habe ich sozusagen riskiert. Und ich hatte auch keine Angst vor diesem Risiko, weil wir auch nebenbei einen PFL-Vertrag garantiert hatten.
Ja.
Und ich habe mir halt gedacht, so, wow, 1 Million, warum nicht? Ich werde 1 Million gewinnen mit 23. Und dann komme ich halt wieder zurück in die UFC nach 1-2 Jahren.
Mhm.
Das war also der Plan. Deswegen waren wir so gechillt. Und dann ist halt eben dieser Corona gekommen und alles gekommen und dann gab es kein PFL und kein UFC mehr, weil deren Ego wurde auch verletzt.
Ja, das verstehe. Ja.
Und so, ja, dann war es schon scheiße, weil somit war quasi mein PFL dann auch weg. Also ich muss sagen, diese ersten ein, zwei Wochen, die waren echt scheiße, weil ich mir dachte, boah, scheiße, was mache ich jetzt? In so einer hohen Liga gekämpft, jetzt wieder irgendwo anders was zu suchen, ist auch blöd. Aber dann habe ich mir gedacht, es ist, wie es ist. Dann sollte es halt so sein. Schicksal.
Hat es irgendwas Gutes gehabt?
Schon eigentlich, also. Ich glaube, dafür jetzt, wenn ich wieder zurück in die UFC bin, werde ich halt viel erfahrener sein und auch im Kopf anders sein. Ein bisschen reifer und auch klüger. Jetzt nicht mehr so wie damals die ganze Zeit auf Bonus und Knockout erzwingen und Leute impressen, sondern es ist dann einfach reingehen, schlau kämpfen, fertig. Einfach gewinnen, ein Bestes geben und wenn es mal kein schöner Kampf wird, dann ist es halt so. Scheiß drauf. Ich habe mich damals immer darauf konzentriert, dass es unbedingt ein schöner Kampf sein muss. Es muss unbedingt ein schöner Kampf sein, es muss den Fans gefallen. Ich will nicht so langweiliger Kämpfer werden, weißt, der immer gewinnt, aber langweilig ist. Das war halt immer so meine Gedanken im Kopf. Aber jetzt denke ich mir so, das ist scheißegal. Im Endeffekt merken sich die Leute nur, ob du gewonnen oder verloren hast.
Ja.
Jetzt werde ich mich nicht auf die Leute und so konzentrieren, sondern ich kämpfe einfach. Wie gesagt, wenn es ein schöner Kampf ist, ist es schön. Wenn nicht, dann ist es halt so, dann wird der nächste Kampf halt schön. Kann man nichts machen.
Also du gehst fix davon aus, dass du nochmal eine Chance kriegst bei der UFC?
Ja, ja, sowieso. Also diesen Februar hatte ich auch schon die Chance.
Wirklich?
Ja. Das war halt leider zu kurzfristig. Das war so 4 Tage Notice. Und
ja.
Ich war da auch, es sollte halt in Las Vegas sein und ich war gerade aber auch in Österreich. Auch gar nicht fit, gar nicht trainiert. Plus dazu müsste ich auch Arbeitsvisum noch kriegen. Also das war dann zu kurzfristig und zu stressig alles. Deswegen ging das nicht. Also das bedeutet, du bist eh quasi unterm Radar.
Und du bist dann eh gleich schnell wieder bei Brave.
Genau. Und ich habe sowieso auch von meinem Manager gehört, dass Jean-Charles B.E. 2-3 Mal schon nach mir gefragt hat, wie ich quasi so tue und so.
Mega.
Also ja, ich bin sowieso noch so im Gespräch. Jetzt ist halt nur wichtig, dass ich dieser letzte Kampf hat leider alles verkackt. Ich habe ihn halt mit rechten Haken erwischt. Da hat er kurz gewackelt. Und da bin ich halt zu heiß geworden, weißt du?
So. Ja.
Ich wollte dann schnell beenden. So, wow, jetzt ein Knockout, das wird geil. Genau noch zum Abschluss quasi. Hätte ich meine 3-Sieger-Serie gehabt, Champion.
Genau.
Und Ayub schreibt mir noch von der Ecke, beruhig dich, was haben wir vorhin gesprochen? Beruhig dich, er ist gefährlich. Und ich habe das aber komplett vergessen, Deckung, alles vergessen, komplett, weil ich wollte ihn unbedingt einfach nur ausknocken. Ja. Bam, 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 bum. Und selber dann vergessen, meine Deckung umzuhalten. Hat er mich halt gut erwischt. Und voll lustig, der hat nicht mal geschaut, wo er hinschlägt. Hat einfach nur irgendwie rausgeworfen.
Lucky Punch.
Ja, hat mich erwischt. Ich bin irgendwo auf Boden. Bin dann aufgewacht, wo er schon meinen Arm hatte, so ein Armbar drinnen. Und ich dachte mir, boah, scheiße, wie bin ich hier gelandet? So kurz für ein paar Sekunden halt eingepennt.
Ich habe mir gedacht, ich habe den Kampf gar nicht gesehen, aber ich habe mir gedacht, boah, Armbar verloren, das ist echt beschissen.
Das war echt blöd, ich hätte da einfach ruhig bleiben sollen. Aber bei dem Kampf war ich auch gar nicht bei dem Kampf sozusagen, ich habe schon vorausgeschaut.
Es ist immer schlecht, wenn man nicht im Moment ist.
100%.
Ja.
Ja, das war echt blöd.
Was hast du am meisten gelernt durch die Zeit jetzt, die letzten eigentlich 3-4 Jahre? Wo du sagst, war wow, okay, ganz ehrlich, in der Zeit bin ich dankbar für das und das, weil ich das und das gelernt habe.
Ja, dass man einfach eben, dass man halt nichts erzwingen sollte, dass man ruhig bleibt, selbst wenn du ihn anlockst. Weil eigentlich, wenn du die Gegner anlockst, da sind die auch am gefährlichsten.
Weil sie wissen.
Weil sie sind dann angenockt und dann, weißt du, fuchteln die einfach nur rum. Und in dem Moment kann man dich halt erwischen.
Ja.
Und da haben sie auch sehr viel Kraft, weißt du, weil das so quasi aus Angst kommt. Und so ein Schlag, was man aus Angst kommt, der ist schon hart, egal bei wem.
Ja.
Ich weiß nicht warum, das ist halt dieser menschliche Instinkt oder so wahrscheinlich. Und auf jeden Fall immer ruhig zu bleiben, auf den sicheren Weg zu sein und Kämpfe gewinnen.
Und positiv bleiben.
Ja, dass am Ende der Check zählt.
Ja.
Dass du halt 2 Checks bekommst und nicht nur einen.
Ja, stimmt.
Ja.
Das heißt, deine Rap-Karriere muss noch ein bisschen warten.
Das ist so nebenbei.
Wir warten alle schon auf ein Album.
Okay, jetzt muss ich mal ein zweites Lied rausbringen.
Ja, wirklich? Schon zu lange her.
Okay.
Hast du was geschrieben?
Ich schreibe ständig immer so irgendwas.
Ja.
Aber
ist das so wie Tagebuch schreiben oder bringt dir das irgendwie etwas? Gibt dir das was zurück, das Schreiben?
Das ist einfach so Hobby eigentlich.
Nur Spaß.
Weil ich seit klein auf eigentlich Musik voll mag. Mhm. Und eigentlich habe ich so damit zum Spaß angefangen. Und dann habe ich halt gemerkt, irgendwie hört sich das nicht mal so schlecht an für das, dass ich so kein Rapper bin. Bin ich nicht mal so schlecht, weißt du? Und dann hat das so angefangen. Habe ich ab und zu hier und da mal ein bisschen was geschrieben. Aber halt noch nicht dazu gekommen, dass ich jetzt irgendwas komplett aufnehme.
Ja.
Außer das eine Lied halt. Ja. Weil dann bin ich halt auch noch ein bisschen schüchtern, so weißt.
Okay, ja, ist jetzt nicht gerade dein Metier.
Genau, ist halt nicht so mein Ding, deswegen, da bin ich halt so schüchtern, halte ich mich eher zurück. Das war so just for fun, einfach für die Aufmerksamkeit. Weil ich habe einfach gewusst, so weißt du, wenn ich als UFC-Kämpfer und so ein bekannter Kämpfer, bringe ich so ein Lied raus, das wird halt so, wie sagt man das, so Zeilen machen halt.
Ja, ist urcool, ist super für Journalisten, ist gut für die.
Eben, das erwartet halt keiner und dann hört sich das auch noch nicht mal so schlecht an.
Ja.
Denken sich halt die Leute so, krass, ey, der tut jetzt Rap auch.
Ja.
So richtig, so reine Aufmerksamkeitssache einfach, so im Bild zu bleiben sozusagen.
Wenn du die Texte schreibst, um was geht's da in den Texte bei dir? Ist es meistens nur Sport oder?
Also das Lied, was draußen ist, da sehe ich so quasi von Anfang bis jetzt. Ja, also meistens versuche ich, wenn ich so Texte schreibe, irgendwas, was wahr ist, zu schreiben.
Ja.
Also irgendwas Reales. Nicht so, ich bin Gangster, ich stech dich ab, sondern was so authentisch ist.
Dinge, die du gefühlt hast,
ja, genau.
Erlebt hast. Ja.
Entweder die, was ich erlebt habe. Das ist jetzt ein bisschen lustig. Ich als Kampfsportler, bei Liebeslieder geht es mir zum Beispiel viel, viel besser.
Ja.
Ich weiß nicht warum, ich denke da nicht mal an irgendwem oder so, auch nicht an meine Geschichte, sondern es fällt mir einfach viel leichter, vielleicht weil es halt authentischer ist. Und ich bin halt nicht so ein Fake-Mensch, vielleicht deswegen. Ich kann halt sehr schlecht irgendetwas faken.
Ja, finde ich cool.
Ja, und da bin ich, vielleicht auch, weil ich so ein emotionaler Mensch bin, deswegen.
Und das ist ja schön, weil Musik bringt Emotionen hervor. Mhm. Und wenn du die meisten Emotionen bei Rock hast oder bei Liebeslieder oder bei Hip-Hop, ist doch egal.
Es fällt mir gerade so ein, wo ich so 8 war, von der Schule nach Hause gekommen bin und irgend so einen Text auf Zettel geschrieben habe und das meine Mama vergessen. Und sie so, ja, super, du hast es voll drauf. Aber ich kann mich noch erinnern, das war nicht gut.
Ma!
Aber lustig.
Du bist doch coole Mom.
Ja. Ja, die Eltern müssen ja sagen, ja, das ist gut.
Ich hoffe, ja.
Oh, ja.
Das heißt, wir werden irgendwann nur ein Liebeslied von dir hören, hoffentlich.
Wollte ich schon machen, dann habe ich halt von Jungs gehört, so, lieber nicht, das passt nicht zu dir. Und
weißt du was, ganz ehrlich, eins von den coolsten, ich weiß nicht, ob es ein Gedicht ist, irgendwie schon, Kobe Bryant hat...
Wer ist das?
Kobe Bryant, der Basketballer, der leider verstorben ist,
so,
vor 2 Jahren, glaube ich, jetzt schon.
Ja.
Einfach einer der besten Basketballer der Welt. Ja. Und der hat ein Liebesgedicht geschrieben für einen Basketball. Es heißt Dear Basketball. Der hat einen Oscar gewonnen mit dem, weil das haben sie sogar verfilmt.
Echt?
Dieses Gedicht in einem Kurzfilm gemacht. Das hat dann, ich glaube, einen Oscar hat's gewonnen, ja. Dear Basketball. Schau dir das Gedicht mal an, das ist so schön. Also manchmal, wenn ich liebe das einfach, weil Sportler lieben den Sport so sehr. Mhm. Die brennen für das. Du merkst so richtig, die lieben das. Oder wenn ich Kämpfe anschaue, oder gestern haben wir Pereira haben wir uns gestern ein bisschen angeschaut wieder unten, das Highlight-Video. Und ich habe den Typen gesehen, ich habe den Kampf gesehen und habe mir nur gedacht, boah, das ist so geil, der Sport. Mhm. Und du merkst so richtig, wie die voll drin sind. Und Kobe Bryant hat ein Liebesgedicht eigentlich geschrieben für ein Basketball, weißt
du? Das ist auch voll lustig so bei mir. Beim Aufwärmen und so vom Kampf. Weil normalerweise hören sich ja die Leute so Agro-Lieder an, weißt du, so ein bisschen, dass sie gepumpt werden und so. Bei mir ist es voll anders. Bei mir hörst du so irgendwie so ein emotionales Lied.
Ja.
Ich würde am liebsten, glaube ich, mir so irgend so ein emotionales Lied reingehen.
Ja, so Titanic oder so.
Ja, auch nicht so schlimm, aber so, weißt du, ich brauche halt immer so Lieder, die jetzt nicht so agro sind, jetzt auch nicht zu soft, so mittel. So, weißt du, sowas mittel.
Ja.
Das ist voll lustig. Ich habe mich so aufgewärmt, höre solche Lieder und die Leute fragen mich so, wie kannst du solche Lieder hören, kurz vorm Krieg sozusagen?
Ja.
So, ich habe keine Ahnung, das beruhigt mich irgendwie. Das. Weil wenn ich so irgendwas extra hören muss, worauf ich mich, wo ich mich quasi irgendwo auf irgendetwas einstellen muss, das macht mir dann eigentlich noch mehr Druck.
Ja, stimmt.
Weil ich weiß, ich versuche gerade es zu erzwingen, mich auf irgendetwas drauf einzustellen.
Ja.
Und wenn ich aber irgendwie so ein anderes Lied höre, was gar nichts damit zu tun hat, dann komme ich von diesem Gedanken weg und bin einfach nur entspannt und genieße quasi den Moment.
Ja. Owen Roddy hat zum Beispiel beim Sparring oben in Dublin hat der Rocketman gespielt. Der spielt einfach 80er, 90er Lieder. Ganz chillig und das für Sparring.
Also eben, ich bin auch so ein Typ. Ja. Mag das auch genauso.
Ja, voll. Also einfach bei dem bleiben, wer man ist, was man machen will. Und,
und voll lustig, ich habe auch bei vielen Kämpfern gemerkt, wo ich jetzt auch in Amerika war, richtig gute Kämpfer, so richtig brutale Kämpfer eigentlich. Ich bin mit dem Auto gefahren und du merkst, die hören auch irgendwie nur so emotionale Lieder. Das würde man sich so gar nicht denken. Man denkt sich so ein Typ, er hat bestimmt irgend so ein Gangster-Rap und so.
Ja.
Nein, da hört irgendwie so eine Frau, was so über Liebe singt und so.
Taylor Swift oder so.
Wahnsinn.
Ja.
Voll lustig.
Ja. Das ist vielleicht ein guter Kontrast einfach zum Sport.
Vielleicht ist halt jeder Sportler so ein bisschen emotional. Ich weiß nicht, was es ausmacht. Vielleicht das, was man halt durchgeht.
Mhm.
Weil es ist nicht so einfach. Man geht durch so vieles, man verzichtet auf so vieles. Man arbeitet schon sehr hart.
Ja.
Immer unterwegs sein, reisen, von Familie weg sein, dann kämpfen, Weightcut. Und so oft ist der Kampfsport aber auch undankbar. Meistens eigentlich.
Das stimmt, ja. Weil die Kohle ist jetzt auch nicht gerade so gewaltig.
Eben.
Für das, dass man.
Du hast dann auch so wenig Supporter, beziehungsweise Sponsoren, vor allem in Österreich. Ich kann es vergessen.
Ja.
Wo ich in die UFC gekommen bin, ich dachte mir, okay, jetzt ist ausgesorgt. Aber gar nichts. Ich war in die UFC, ich war der Einzige aus Salzburg, 22. Ich habe mir gedacht, boah, krass, jetzt werden die Sponsoren auf mich zukommen. Aber nichts.
Nicht mal die Medien. Ich kenne es, ich komme aus dem Bereich.
Ich lande im Flughafen,
ja.
Komme nach Hause mit dem Sieg. Nichts.
Passiert niemandem, ja.
Also wäre ich da in Russland oder so, würden die Leute mich empfangen, draußen stehen.
Selbst in Tschechien.
Eben.
Ihre Prohaska.
Das hat mich voll überrascht.
Prohaska, gell?
Hätte ich niemals gedacht, weil Tschechien ist ja auch so Europa eigentlich.
Ja.
Ich war voll überrascht, als ich das gesehen habe. Ich dachte mir, das kann nicht sein. Unglaublich. Wahnsinn.
So geil.
So viele Menschen. Ich habe mir gedacht, das kannst du in Österreich vergessen.
Ja, das.
Oder in Deutschland.
Kann sehr schwer werden in den nächsten Jahren, dass sowas aufkommt.
Ja.
Aber vielleicht ändert sich das noch. Vor allem, wenn du noch in der UFC bist, vielleicht wenn Alex einen Titel holt.
Hoffentlich.
Naja, so, Ismail, bevor wir da erfrieren in der Garderobe, jetzt wird's kalt. Danke, dass du dir so viel Zeit genommen hast
fürs Danke Interview. Danke, ich auch. Oder dir.
Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für den Kampf.
Dankeschön, dir auch, mit deinen Podcasts.
Und okay.
Wir verbleiben im Kontakt.
Sowieso, irgendwann komme ich nach Salzburg.
Ja. Genau.
Vielleicht ins neue Gym dann.
Vielleicht mit Video dann.
Ja, stimmt. Wenn wir beide beim Friseur waren.
Genau.
Danke und alles Gute.
Dankeschön. Ciao.
Das war Podcast Folge 88 mit dem MMA-Kämpfer Ismail Narudiev. Für seinen Kampf am Samstag wünschen wir ihm schon mal ganz viel Erfolg. Euch zu Hause danke fürs Dranbleiben bis zum Schluss. Wer Podcast-Wünsche für das kommende Jahr hat, immer her damit. Schreibt uns gerne eure Ideen. Vielleicht können wir ein paar davon umsetzen. Ansonsten wünsche ich euch eine möglichst ruhige Adventszeit. Viel Motivation zum Trainieren. Bleibt gesund und weiterhin unschlagbar ehrlich.